Gut, haltlose Medien. Medien verfügen im Prinzip nicht mehr über einen ontologischen Grund. Das heißt, es gibt keine Materialität mehr, die in irgendeiner Weise dafür verantwortlich ist, dass wir Medien so nutzen, wie wir sie nutzen. Wenn Sie sich diese traditionellen Medien angucken, so rufen die alle eine bestimmte Form der Rezeption, eine bestimmte Form von Archiv, eine bestimmte Form der Produktion und so weiter auf. Und alle diese Medien machen das unterschiedlich. Die produzieren Bücher eben anders, als sie Radio machen oder Fotos machen oder Filme herstellen oder eben Fernsehen produzieren. Das sind völlig unterschiedliche Strukturen. Und letztlich war das eigentlich der Grund für die Entstehung der Medienwissenschaft, zumindest in der Bundesrepublik, oder einer der Gründe. Man ging nämlich davon aus, dass die Philologien eigentlich die Materialitäten der Kommunikation vergessen hätten. Also dass sie einfach ignoriert hätten, unter welchen materiellen Bedingungen werden Medien produziert, reproduziert, rezipiert und so weiter und so fort. Die Geisteswissenschaften, haben eigentlich traditionell so eine Art Medienvergessenheit vorgeworfen, und das war insbesondere eine Vergessenheit der Technologie. Autoren, wie Friedrich Kittler beispielsweise, haben genau diese technische Kompetenz im Gegensatz in Stellung gebracht gegen ihre philologischen Kollegen, die eben mit Technologie überhaupt nichts anfangen konnten und eigentlich auch nicht wussten, wie ein Computer funktioniert oder ähnliche Dinge mehr. Problem ist, genau diese Materialitäten sind inzwischen komplett irrelevant. Das heißt also, die Materialität der Medien macht keinen Unterschied mehr. Und das ist wirklich eine gravierende Veränderung. Alles das, was wir hier sehen, sind sozusagen Materialitäten, die einen Unterschied machen, die das Medium determinieren und bestimmen über weite Strecken, und das ist eigentlich nicht mehr der Fall. Vergessenheit, also der Geisteswissenschaft, artikulierte sich zunächst mal als Ignoranz gegenüber der materiellen Produktion und damit gegenüber materiellen Unterschieden. Das heißt also, den Philologien war es komplett egal, ob das ganze Ding, ein Roman beispielsweise, seriell produziert wurde, also in einer Zeitschrift veröffentlicht wurde, oder ob er als Roman von Anfang an produziert worden ist, und wie die Zeitschrift distribuiert worden ist, war auch egal. Also all die Geschichten hat man schließlich einfach nicht gedacht. Das wurde höchstens in einem zweiten Aufguss irgendwann mal notiert und bemerkt, aber es machte nichts an der Interpretation des Werkes. So, die Unterschiede zwischen den Medien sind also nicht mehr als materielle Differenzen sichtbar zu machen. Inzwischen ist das komplett egal. Ja, technologisch unterscheidet sich, ob Sie sozusagen auf Ihrem Handy Radio haben oder Fernsehsender oder so, ist im Prinzip Schnurz, es ist dieselbe Plattform, dieselbe Technologie, auf der Sie arbeiten oder rezipieren. So, traditionell gab es sowas wie Mediendispositive, und zwar Einzelmediendispositive. Das heißt also, jedes Medium hat einen bestimmten Verband von der Produktion über die Organisation, die Archive bis hin zur Distribution und zur Rezeption ausgemacht. Der war spezifisch für jedes Medium. Fernsehen hat man eben auf eine bestimmte Art produziert, rezipiert, es gab bestimmte Archive und so weiter und so fort. Das ist dasselbe. Sehen Sie hier fürs Kino genauso unterschiedliche Orte und so weiter. Und wenn Sie auf einer dieser Ebenen irgendwie versuchen, eine Verbindung herzustellen, werden Sie sehen, es gibt keine Verbindung. Die sind sozusagen technologisch autonom. Das heißt, diese Dispositive beschreiben eigene technische, ja, autonome technische Welt. Die waren systematisch getrennt und wurden auch in Geräten entsprechend getrennt. Also die Materialitäten der Kommunikation begründen die Eigenständigkeit der klassischen analogen Mediendispositive. Ja, es gab materielle Unterschiede zwischen Radio und Fernsehen zu unterscheiden oder zwischen Film und Fernsehen und so weiter und so fort. Programmstrukturen und Repertoires sind im Prinzip das zweite Moment, was dann so etwas wie eine soziale Zuordnung überhaupt möglich machte, aber im Prinzip sozusagen war hier keine soziale Zuordnung in irgendeiner Weise möglich. Allenfalls historisch konnten Sie sagen, okay, das Kino ist langsam an der Straße in den Uferpalast gerutscht oder so. Aber ansonsten ist da sozusagen nicht allzu viel passiert. Und es gab auch keine großen Varianz. Gut. Mediendispositiv ist also eine spezifische Kombination von Produktions-, Distributionsformen, Repertoires, Programmen, Archiven, Rezeptions- und Sozialformen. Dies ist für jedes Medium unterschiedlich. Und völlig unabhängig voneinander. Die haben sich ja völlig unabhängig voneinander entwickelt. Wenn Sie sich das mal hier so angucken, ne? Haben wir hier das Fernsehen, Radio, Film, Fotografie, das Buch, Zeitung und der Film. Wenn Sie hier irgendwie versuchen, quer drüber irgendwelche Verbindungen aufzustellen, gibt es nicht. Ja, die Dinge funktionieren komplett autonom. Und das war eigentlich das Entscheidende. Das analoge Mediensystem war im Prinzip eine Ansammlung von solchen autonomen Mediendispositiven. Wir haben agiert. Wenn also ein neues Medium kam, fügte sich sozusagen ein solches Dispositiv, den klassischen Dispositiven, hinzu. Und die Rezeptionsformen sind dann vollkommen unterschiedlich. Hier ist sozusagen der Uferpalast, hier das Leserad, das Kaffeehaus oder hier Radio mit Hilfe von Detektor und Ohr, Kopfhörer und ähnliches oder hier die Couch-Potatoes beim Fernsehen. Also unabhängige Mediendispositive, das war sozusagen die Grundkonstellation. Das postkonventionelle Mediensystem oder das Mediensystem nach der Digitalisierung sieht komplett anders aus. Sie haben eine transversale Integration, das heißt sozusagen alle diese Möglichkeiten der Rezeption, alle Möglichkeiten der Produktion stehen für jedes Medium offen. Sie können Sound mit dem Handy aufnehmen, Sie können das mal genauso beim Tablet, Sie können das mit dem Mikro, Sie können mit noch einer Lage arbeiten oder was auch immer. Das heißt also, Sie können zwischen diesen Technologien beliebig wählen. Die Verarbeitung funktioniert zentral, alles auf dem Rechner. Und zwar für alle. Akteure sind vollkommen unterschiedlich. Müssen keine Rundfunkunternehmen mehr sein oder sonst etwas. Die Deutsche Telekom produziert und so weiter, also Amazon und ähnliche Dinge mehr. Das heißt, wir haben völlig unterschiedliche Akteure und wir haben unterschiedliche Rezeptionsformen, und zwar für denselben Content. Das heißt also, ob Sie einen Film sozusagen auf dem Handy sehen, auf dem Tablet, auf dem PC, auf dem Fernsehen, im Kino oder eben beim Public Viewing. Also, das wissen Sie im Prinzip vorher nicht. Sie können es nicht ganz genau wissen. Alle diese Rezeptionsformen sind möglich. Sie hängen nicht mehr ab von dem Medium. Sondern sie hängen einfach von der Situation, dem Kontext und ähnlichen Dingen ab. Das heißt, es gibt so etwas wie eine mediale Infrastruktur, die für alle Medien gleich ist, für alle Medien gleich verbindlich ist. Und es gibt eine medienindifferente Technologie. Das heißt also, technologisch gibt es eigentlich keinen systematischen Unterschied mehr zwischen diesen unterschiedlichen Medien. Historisch gab es einen technischen Unterschied, weil der ist in dem Sinne weggefallen. Wir haben technisch eine einheitliche Verarbeitung. Das ist im Prinzip egal, für welches Medium Sie produzieren. Wir haben technisch kontextindifferente Plattformen, das heißt, es gibt sozusagen keine Determination zwischen Plattform oder keinen determinierenden Zusammenhang zwischen Plattform und Rezeptionssituation. Und Sie können die Distributionskanäle wählen. Wir haben es mit neuen und verschiedenen, sehr unterschiedlichen Akteuren zu tun. Und Sie können die Rezeptionstechnologie frei wählen. Sie können auch springen. Sie können das auf Ihrem Tablet zu Hause anfangen oder auf dem Fernseher zu Hause anfangen, dann den Bus weitersehen auf dem Handy und dann vielleicht im Zug vom Tablet weitermachen oder sonst etwas. Das ist überhaupt kein Problem. Sie können sozusagen die Plattform jederzeit wählen. Und Sie wählen damit automatisch auch die Sozialform der Rezeption. Nicht mehr prognostizierbar, egal für welchen Content oder von welchem Content Sie ausgehen. Das bedeutet, Medien sozusagen haben ihren materiellen Grund verloren. Es gibt da sozusagen keine materielle Basis mehr, von der aus sich prognostizieren können, was, wie welcher Content rezipiert wird. Es gibt aber trotzdem immer noch Einzelmedien, also es gibt immer noch Radio. Ja, ja, könnte man sagen, okay, das ist halt ein Dinosaurier und irgendwann wird auch das aufhören, kann durchaus sein. Aber es gibt diese Medien, obwohl es keinen technischen Grund mehr für sie gibt. Und das bedeutet, Medien funktionieren anders. Nicht als ästhetische Form. Sie werden auch anders identifizierbar. Sie identifizieren ein Medium nicht mehr darüber, welche Technik dabei verwendet wird, welche Plattform an dem distribuiert wird, sondern sie identifizieren es über seine ästhetischen Form. Das heißt, es gibt bestimmte Formate, Sendungsformate, beispielsweise die für den Rundfunk typische, die für das Fernsehen typische. Und wenn Sie die im Kinofilm zitieren, dann weiß jeder, okay, gemeint ist Radio als Medium. Obwohl es sozusagen technisch dafür überhaupt keinen Grund mehr gibt und das Medium gar nicht separiert werden muss. Wir haben es häufig zu tun, oder die Standardsituation bei Rundfunkanstalten ist inzwischen, dass jeder trimedial produziert. Das heißt also gleichzeitig Content schafft für das Online-Medium, für die Rundfunk und für das Fernsehen. Das ist sozusagen ein Produktionsschritt trimedial. Also sozusagen, es geht um ästhetische Form und nicht länger um Technologie. Und die Unterscheidungen sind ästhetische. Das bedeutet, sie sind gewissermaßen künstlich. Es gibt einen historischen Anlass, einen historischen Index dafür, weil wir kennen die aus einer bestimmten Tradition, aber solche historischen Indizes schleichen sich auch über kurz oder lang aus. Also die Frage ist eigentlich, wie lange existieren solche Medien noch? So, die Medienwissenschaften müssen also das, was sie erst so mühsam erlernt hatten, nämlich sozusagen die technologische Referenz, die können Sie jetzt gleich wieder vergessen. Im Prinzip wird sie substituiert durch eine ästhetische. Und die Frage ist eben, wie gehen wir damit um? Die Wahl von Medien erfolgt mittlerweile nach pragmatischen oder ästhetischen Gründen. Also wenn Sie einen Kinofilm sehen wollen, dann gehen Sie besser, gucken sich das Ding vermutlich eher auf einer Leinwand an und nicht auf Ihrem Handy, weil Sie einfach mehr mitkriegen oder so. Aber wenn Sie gerade unterwegs sind und keine andere Möglichkeit haben, tut es auch das Tablet oder was auch immer. Das heißt also, es hat rein pragmatische oder ästhetische Gründe, welches Abspiel selbst Sie wählen. Bei ästhetischen Unterscheidungen handelt es sich in Anführungszeichen um künstliche Unterscheide und nicht um notwendige Differenzen. Bei den analogen Medien konnten Sie noch davon ausgehen, dass es notwendig so rezipiert werden muss, weil es technisch einfach nicht anders ging. Das ist vorbei. Das ist nicht mehr notwendig. Wenn Sie sozusagen sich daran gewöhnt haben, Radio morgens beim Duschen zu hören oder so etwas, dann ist das komplett egal, auf welcher Plattform Sie das ablaufen lassen. Es gibt keine technische Notwendigkeit mehr dafür. Mediennutzung wird also zu einer Frage des Stils. Wie ich ästhetisch in bestimmten Kontexten, welche Medien wähle, was ich benutze, um beispielsweise in einer Vorlesung die Notizen zu machen, ob ich das Ganze fotografiere, ob ich das abschreibe, ob ich das Handy mitlaufen lasse oder was auch immer. Das sind komplett sozusagen freie Entscheidungen, die jeder für sich selber trifft und es ein Stil kommt. Es gibt Leute, sozusagen, sozusagen Dinge besser verstehen zu können, wenn sie sie selber schriftlich umsetzen. Es gibt Leute, die sagen, okay, ich registriere das, arbeite das zu Hause nach und so weiter. Das ist alles völlig unterschiedliche Umgangsweisen mit Medien und völlig unterschiedliche Nutzungsstile, mit denen man mit Medien umgeht. Mediennutzungsstile lassen sich zugleich sozial und kulturell kodieren. Das hat es eigentlich historisch immer schon gegeben, dass man bestimmte Formen der Mediennutzung sozial kodiert hat. Das Museum war immer eine Sache des Bürgertums und ist selten sozusagen eine Angelegenheit von sozialen Bedürftigen gewesen. Steht von einfach Eintrittsgelder, Theater, funktioniert ja ähnlich und so weiter und so fort. Das heißt, die Medien sind immer schon historisch kodiert gewesen. Beispielsweise das gegenwärtig immer noch vorhandene Kodierung des Fernsehens bezeichnet das als Hartz-IV-Fernsehen oder so, dann müssen sie das bestimmte Format und bestimmte Programme sich an eine bestimmte soziale Schicht retten. So, also Mediennutzungsstil, nicht nur die ganzen bestimmten Medien, sondern diese Mediennutzungsstile lassen sich im Prinzip sozial oder kulturell kodieren. Das heißt, wir sind eigentlich eine Folie, mit der man sowas wie soziale und kulturelle Unterschiede beschreiben und auch die identifizieren. Das integrierte Mediendispositiv determiniert die Mediennutzung nicht in gleicher Weise wie die Einzelmediendispositive, sondern lässt sehr viele unterschiedliche Mediennutzungsstile zu. Und das ist unsere gegenwärtige Situation, die hat sich gravierend geändert. Das klassische Mediensystem hat determiniert, wie sie Medien rezipieren und wie sie mit bestimmten Konstellationen und Situationen umgehen. Das integrierte Mediensystem macht sowas überhaupt nicht. Gut. Also, konventionelle Mediensysteme, die aufgrund der hohen technischen Determinationsleistung nur vergleichsweise geringe Unterscheidungen zu. Also beispielsweise beim Fernsehgerät konnten sie unterscheiden, ob das Ding teuer war oder billig war. Ja? Ob das Ding schon Farbe hatten oder noch schwarz-weiß. Also, aber viel größere Unterscheidungsmöglichkeiten gab es eigentlich nicht. Das waren relativ einfache Unterscheidungen, die da möglich waren. Im Prinzip funktionierten diese Unterscheidungen meistens über ökonomische Parameter. Gelegentlich konnten sie sich auch über Programme unterscheiden, also welche Sendungen sie rezipieren. Sobald der Rundfunk ausdifferenziert war, konnten sie sich nach unterschiedlichen Rundfunkprogrammen differenzieren und so weiter. Aber das waren ziemlich grobe Unterscheidungen, die sie hatten. Im Prinzip ist Mediennutzung wesentlich diverser geworden. Und sie haben insofern viel mehr Möglichkeiten, sozusagen sich da selbst entsprechend zu betätigen. Also ein postkonventionelles Mediensystem schreibt die Zahl möglicher Unterscheidungen. Und zwar substanziell, nicht nur ein bisschen, sondern ganz massiv. Durch die Digitalisierung kommt es trotz technologischer Vereinheitlichung zu einem Gewinn der Distinktionsleistung des Mediensystems. Das heißt, das Mediensystem stellt prinzipiell viel mehr Unterscheidungsmöglichkeiten prinzipiell zur Verfügung. Ob die jetzt sozial kodiert werden oder nicht, oder ob die kulturell kodiert werden oder nicht, das ist eine Frage, wie wir als Gesellschaft gegenwärtig damit umgehen. Und ob wir das entsprechend ausdeterminieren oder nicht. Die Frage ist eben, die wir uns dann zu stellen und wie letztlich dieses Mediensystem enkulturiert wird. Also, gleichwertig ökonomischen Parametern, ästhetischen oder pragmatischen Parametern weitgehend abgelöst. Das heißt also, welche Medien ich wähle, ist nicht mehr unbedingt eine Frage ökonomischer Verfügbarkeit. Das ist kein großes Problem mehr. Das sind gerade auch die Eintrittsbarrieren, um ans Netz zu kommen und so weiter, sind ökonomisch relativ minimal. Sie kommen an jeden Bildungscontent dran, den Sie haben wollen, für ein Ablaufen Ei. Also es gibt sozusagen kaum noch diese ökonomischen Barrieren. Das postkonventionelle Mediensystem stellt mithin eine Matrix für die Einschreibung sozialer und kultureller Differenzen dar. Das heißt, es ist eine offene Matrix, in die man Unterscheidungen deutlich machen kann und mit deren Hilfe man sich eben unterscheiden kann. Und sie alle unterscheiden sich voneinander dadurch, dass sie mit Medien anders umgehen jeweils. Frage ist also, wie wir mit dieser Matrix umgehen. Was sie bewerten wir die ganze Geschichte und welche Folgen wir das Ganze. Gut. Kommen wir jetzt sozusagen zu Strategien der Bewertung. Bourdieu meinte sozusagen den dreikantschen Kritiken noch eine Kritik der sozialen Urteilskraft hinzufügen zu müssen, mit der man sozusagen soziale Unterscheidung deutlich macht und zu dem entsprechend auch erkennen kann. Die ästhetische Einstellung bildet somit eine Dimension eines objektiven, Sicherheit und Abstand voraussetzenden, distanzierten und selbstsicheren Verhaltens zur Welt. bildet eine Manifestation ihres Systems von Einstellungen, des Existenz, sich gesellschaftlichen Bedingungen in Verbindung mit einer ganz besonderen Klasse von Daseinsbedingungen verlangt, nämlich Bedingtheiten, die zum einen historischen Augenblick die paradoxe Form einer denkbar umfassenden Freiheit gegenüber den Zwängen des ökonomisch Notwendigen annehmen. Das heißt, im Klartext, die ästhetische Einstellung ist im Prinzip nur für ein saturiertes Bürgertum möglich, also für Leute, die hinreichend Kohle haben, um über das ökonomisch Notwendige hinwegzusehen. Demgegenüber, die Unterschichten wiederum spielen in diesem System ästhetischer Positionen wohl kaum eine andere Rolle als eine Art Kontrastfolie eines negativen Bezugspunkts, von dem alle Ästhetiken im Fortschreiten, von dem sich alle Ästhetiken im Fortschreiten der Negation absetzen. Also ästhetisch, nicht ästhetisch, ist sozusagen sozial kodiert gewesen. Und zumindest so wie Bourdieu das beschreibt. Und in den feinen Unterschied macht er das sehr, sehr genau klar, indem er also beispielsweise bestimmte ästhetische Präferenzen bestimmten sozialen Schichten zuordnet, das entsprechend auch empirisch absichert. Das Ganze basiert ja auf entsprechenden empirischen Untersuchungen. Die gesellschaftlich anerkannten Hierarchien der Künste und innerhalb derselben Gattungen, Schulen und Epochen korrespondiert die gesellschaftliche Hierarchie der Konsumenten. Das ist eine ziemlich gravierende These, nämlich die These, dass sozusagen das ästhetische System und das ökonomische System oder das soziale System, dass die sozusagen gleichgeschaltet sind, dass die genau gleich getaktet sind und entsprechend gleich funktionieren. Und daran macht sich letztlich sozusagen die ganze Schwierigkeit, wie man mit solchen Dingen umgehen kann und soll, letztlich fest. Also, Bourdieu geht davon aus, dass man sozusagen ein bestimmtes ästhetisches Niveau korrespondiert einer bestimmten sozialen Rolle und so sozialen Schicht und einer bestimmten ökonomischen Position. Und das wird dann sozusagen durch eine Gesellschaft durchreguliert. Geschmack, Klasse und Erkenntnis halten für sich analog. So die These. Die Frage ist nur, ist das wirklich so? Ist das historisch überhaupt jemals so gewesen? Bourdieu versucht es in der französischen Gesellschaft empirisch festzulegen und festzustellen. Ob das historisch so ist, darf mit Recht bezweifelt werden. Dafür haben wir aber nachher noch ein paar Gründe angeben. Beispielsweise gibt es sozusagen die Differenz von Bourgeoisie und Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert. Und die Bourgeoisie war notorisch, sagen wir so, ästhetisch unempfindlich. Das heißt, sie hatten einfach von Kunst keine Ahnung, aber hatten die nötige Kohle, Mäzenatentum zu organisieren und ähnliche Dinge mehr. Das heißt also, innerhalb des Bürgertums, innerhalb einer sozialen Schicht, die von Bourdieu mehr oder minder in eine Klasse zusammengefasst wird, gibt es völlig unterschiedliche Verhaltensweisen gegenüber dem ästhetischen. Das Bildungsbürgertum, für das war sozusagen das Ästhetische absolut entscheidend, weil es in diesem Bereich Definitionsmacht beansprucht. Also das Bildungsbürgertum sagte, was ästhetisch und was nicht ästhetisch ist, und gab da in dieser Hinsicht den Ton. Passend zu dieser Gleichschaltung von Geschmack, Klasse und Erkenntnis operiert Bourdieu mit drei Formen von Kapital, nämlich mit ökonomischem Kapital, das kennen Sie sicherlich, aber auch eben mit kulturellem Kapital und mit sozialem Kapital. Und die Grundthese ist, die ganze Geschichte verhält sich analog. Bei solchen Sachen oder solchen Begriffen ist es nicht schlecht, wenn man sozusagen sich die Sachen mal anguckt, wo die Referenzen liegen und was hier eigentlich gemacht wird und wo der letzte Kram her. Der Herr ist vermutlich bekannt. Der hat eine Kapitaldefinition im 19. Jahrhundert geliefert, die folgendermaßen gilt: die einfache Warenzirkulation, der Verkauf für den Kauf, dient zum Mittel für einen außerhalb der Zirkulation liegenden Endzweck, die Aneignung von Gebrauchswerten. Befriedigung von Bedürfnissen, das ist sozusagen die einfache Warenzirkulation, und die, da reden wir noch nicht von Kapital. Die Die Zirkulation des Geldes als Kapital ist dagegen Selbstzweck. Denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten Bewegung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos. Das heißt, das Selbstzweck des Kapitals bedeutet, am Ende muss wieder Kapital rauskommen und nicht die Befriedigung eines Bedürfnisses, die Anschaffung irgendeines Wertes oder was auch immer, sondern es geht um die Produktion von Kapital und um das Wachstum von Kapital. Die rastlose Vermehrung des Werts und der schatzbildende Anstieg, das ist also die vorkapitalistische Akkumulation von Kapital, indem er das Geld vor der Zirkulation zu retten sucht, erreicht der klügere Kapitalist, indem er es stets von neuem der Zirkulation preisgibt. Also immer nur dadurch, dass Kapital arbeitet, wird neues Kapital geschaffen, so zumindest jetzt Marx. In der Tat ist also GWG, also Geld, Ware, Geld, die allgemeine Formel des Kapitals, die es unmittelbar in der Zirkulationssphäre erscheint. Darum geht es also beim Kapitalbegriff. Und die Frage ist eben, funktioniert das im kulturellen Bereich genauso? Und wir erinnern uns, Bourdieu ging ja davon aus, es gibt kulturelles Kapital, es gibt soziales Kapital und es gibt ökonomisches Kapital. Und Marx hat ja im Prinzip so eine Art Ökonomismus vorgeworfen, das heißt, er setzt diese Sphäre sozusagen zum Unrecht als die dominante Sphäre. Marx hat allerdings eine Sache schon relativ genau gesehen, dass es offensichtlich mit dem Übertrag, also mit der Analogie zwischen Kunstsystem auf der einen Seite und Wirtschaftssystem oder ökonomischen System auf der anderen Seite nicht so ganz klappt. Bei der Kunst bekannt, dass bestimmte Blütezeiten derselben keineswegs im Verhältnis zur allgemeinen Entwicklung der Gesellschaft, also auch der materiellen Grundlage, gleichsam des Knochen und Baus ihrer Organisation steht. Also Marx bereits behauptete und hat bemerkt, und als Bürger war er da durchaus kundig, also er kannte sich im Kunstsystem auch ganz gut aus, behauptete, dass Kunstsystem und ökonomisches System unabhängig voneinander laufen, teilweise sogar antizyklisch. Das gilt auch für die Philosophie. Heidegger hat zum Beispiel mal formuliert, wenn alles zusammenbricht, das heißt, wenn die Gesellschaft sozusagen kollabiert, dann fängt die große Zeit der Philosophie an. Und insofern hat er sozusagen den deutschen Faschismus begrüßt. Da brach wirklich alles zusammen und er fand das alles richtig super. So, nehmen wir zum Beispiel das Verhältnis der griechischen Kunst und dann Shakespeare zur Gegenwart. Bekannt, dass die griechische Mythologie nicht nur das Arsenal der griechischen Kunst, sondern ihr Boden ist. Also das ist so, das sind Notizen, das sind die politökonomischen Manuskripte, insofern, also die Grammatik ist nicht falsch abgeschrieben, sondern ist das Original. So, ist die Anschauung der Natur und der gesellschaftlichen Verhältnisse die der griechischen Fantasie und daher der griechischen Mythologie zugrunde liegt, möglich mit Self-Actors und Eisenbahnen und Lokomotiven und elektrischen Telegrafen. Wo bleibt Vulkan gegen Roberts und Co., Jupiter gegen den Blitzableiter und Hermes gegen den Crédit Mobilier? Also, die Frage ist sozusagen ökonomischer Prozess auf der einen Seite und was machen wir mit Mythen, die offensichtlich ein ganz anderes Verhältnis zur Zeit haben. Hier sind so viele Unterschiede zwischen Kunstsystem auf der einen Seite, also Kultur im weitesten und ökonomischen System auf der anderen Seite, einfach schon notiert, dass man sozusagen eigentlich irritiert ist, wenn man Bourdieus Gleichsetzung, Übertragung des Kapitalbegriffs sozusagen auf den Bereich der Kultur und auf den Bereich des Sozialen sich anguckt. Zumindest funktioniert das nicht mit dem marxischen Kapitalbegriff, aber es wird irgendeinem anderen Kapitalbegriff überhaupt Sinn macht, das ist eine andere Geschichte. Ist zumindest schwierig. Kommen wir also zurück zu Bourdieu. Das ökonomische Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung der Form des Eigentumsrechts. Das kulturelle Kapital ist unter bestimmten Voraussetzungen in ökonomisches Kapital konvertierbar und eignet sich besonders in Institutionalisierung in Form von schulischen Titeln. das soziale Kapital, das Kapital sozialer Verpflichtung oder Beziehung, also unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls in ökonomisches Kapital konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in Form von Arbeitstätigkeit. So, die Parallelität zwischen diesen drei Formen des Kapitals wird leinsprachlich, im Sinne von der sachlichen Ebene her gibt es keinen Zusammenhang auf dieser Ebene. Das, was er hier als ökonomisches Kapital markiert oder hier als Geld auftaucht, das wäre bei Marx im Sinne Schatzbildung, also eine vorkapitalistische Form der Kapitalgewaltung. Das wäre so eine Geschichte, die so im 17. Jahrhundert üblich gewesen ist. Also ein sehr, sehr alter Kapitalbegriff, der eben im genutzt wird. Faktisch funktioniert die Übertragung aber eigentlich nicht, sondern sie wird sprachlich suggeriert. So, wir haben es also hier mit Analogien zu tun. Und das Problem ist, dass Analogien eigentlich eine Kompatibilität des Bezugssystems voraussetzen. Das heißt also, wir müssen erst klären, dass Kultur, soziale Systeme und ökonomische Systeme nach denselben Beziehungen funktionieren. Das würde bedeuten, dass Mehrwertproduktion auch im kulturellen Bereich nachweisbar werden. Das ist also die Regeln, die irgendjemand im ökonomischen Bereich entwickelt hat und aufgestellt hat und die da funktionieren, die müssten sich dann auch im kulturellen und im sozialen Bereich widerspiegeln. Genau das funktioniert aber bedauerlicherweise eben nicht. Erst wenn die Kompatibilität des Bezugssystems gewährleistet ist, erst dann sind die Logiken und gesetzmäßigen Zusammenhänge überhaupt übertragbar. Ist das nicht gewährleistet, ist jeder Analogieschluss ein Fehlschluss. Und das Problem ist, einfache Übertragung des Kapitalbegriffs im Bereich der Kultur ist eigentlich ein Fehlschluss. Das ökonomische, das soziale und das kulturelle System sind also nicht kompatibel, sie verfügen nicht nur über eigene Unterscheidungen, sondern sie verfügen über eigene Logiken. Und diese Logiken finden sich in jeweils anderen Systemen eigentlich nicht wieder. Zum Beispiel, im Kunstsystem gibt es sowas wie die Originalitätsimperativ. Das heißt, also jedes Kunstwerk unterscheidet sich von dem nächsten Kunstwerk dadurch, dass es neue ästhetische Formen darstellt und entwickelt. Und je innovativer die Formen sind, umso radikaler der Unterschied ist in der historischen Entwicklung, umso höher ist der ästhetische Wert eines Kunstwerkes. Vergleichbar gibt es aber weder im ökonomischen System noch im sozialen System. Also sowas wie Originalitätsimperativ finden Sie sozusagen nur im System der Kunst, finden Sie nicht unter sozialen Beziehungen. Was der Kapitallogik vergleichbar ist, gibt es weder im kulturellen noch im sozialen System. Und die Unterscheidung von Trivialität und Kunst, von Kapital und Schatz, von herrschender und beherrschter Klasse sind nicht identisch, auch wenn sich vermittelte Zusammenhänge rekonstruieren lassen. Also es gibt immer partiell sozusagen Indizes dafür, dass da ein Zusammenhang existiert, aber der ist nicht notwendig, der ist willkürlich. Und das ist das Entscheidende. Bourdieu ging davon aus, dass der Zusammenhang zwischen diesen Sphären notwendig so sich rekonstruieren lässt und rekonstruieren muss. Die Analogie zwischen dem ökonomischen, dem kulturellen und dem sozialen System funktioniert dann gar nicht. Das muss man also gegen Bourdieu ganz eindeutig anwenden. Und aus Marxer Sicht handelt es sich bei Bourdieus Konzept um nichts als groben Unfug. Wenn man also die marxistische Position übernimmt, ist das schlicht und einfach eine schlechte Anwendung. Nicht mehr und weniger. Ja? Ein Analogieschluss, der nicht zulässig ist, muss man sehr gut nachweisen. Gut, die Sache ist aber trotzdem erfolgreich gewesen. Ja? Ich meine, das, was ich Ihnen hier eben so ein bisschen durchdekliniert habe oder so, konnte ich lernen, aber auch, das ist nicht so furchtbar schwierig. Also, die Frage ist, warum funktioniert das trotzdem? Ups. Erstens, es ist relativ attraktiv, weil wir immer noch ein Erklärungssystem haben. Für alle Bereiche. Wir erklären nach demselben System im Bereich des Sozialen, im Bereich des Ökonomischen und im Bereich des Kulturellen. Gleichzeitig haben wir es bei diesen drei Ebenen mit zwei Ebenen zu tun, die immer um Reputation zu kämpfen hatten. Natürlich das Kulturelle und insbesondere eben auch das Soziale. Und was hier passiert, ist eine Wertübertragung. Also in dem Analogieschluss wird sozusagen deutlich gemacht, aha, es gibt kulturelles Kapital. Also Kulturarbeit ist wertvoll, auch im kapitalistischen Sinne. Das heißt, ich übertrage den Wert des Kapitalbegriffes sozusagen auf die Sphäre des kulturellen Bereichs. Und das ist das eigentliche Interesse. Das heißt also, wenn man als Lehrer irgendwo tätig ist, dann produziert man auf der anderen Seite sozusagen Kapital ähnlich, als wenn sie Unternehmer wären. Also eine sehr elegante Art, sozusagen etwas Gewichtiges zu tun. Als Verbindungsglied also zwischen der Position oder Stellung innerhalb des sozialen Raumes und der spezifischen Praktiken, Vorlieben und so weiter, fungiert das, was ich Habitus nenne. Das ist eine allgemeine Grundhaltung, eine Disposition gegenüber der Welt, die zur systematischen Stellungnahme führt. Also, Bourdieu hat sich sozusagen aus der Kapitaltheorie eine Habitus-Theorie entwickelt und gesagt, okay, es gibt sozusagen so eine Disposition, die ist festgelegt, die ist relativ träge im Gewicht zu kommen. Und die determiniert beispielsweise ihr ästhetisches Verhalten, die determiniert aber genauso ihr Medienverhalten. Dann kommen wir sozusagen zu dem, was ich am Anfang über das Mediensystem gesagt habe. Die Frage ist sozusagen, lässt sich mit dem Habitus-Konzept unser Medienverhalten sinnvoll fassen oder nicht? Und welche Implikationen hat das Ganze gegebenenfalls? Lebensstile bilden also systematische Produkte des Habitus, die in ihren Wechselbeziehungen entsprechend den Schemata des Habitus wahrgenommen. Systeme gesellschaftlich qualifizierter Merkmale konstituieren. Grundlage jenes alchemistischen Prozesses, worin die Verteilungsstruktur des in seinen objektiven Wahrheit verkannten symbolischen und legitimen Kapitals verwandelt wird, ist die Dialektik von sozialer Lage und Habitus. Das heißt, einer bestimmten sozialen Lage entspricht ein bestimmter Habitus. Wenn wir also Mediennutzungsstile beschreiben würden mit dem Habitusmodell, dann würden wir davon ausgehen, dass also die soziale Differenzierung der Rezipienten der entscheidende Parameter ist, mit dem wir die Mediennutzungsverhalten differenziert. Wir würden nicht davon ausgehen, dass die Mediennutzungsstile irgendeinerweise frei sind, sondern sie sind determiniert durch die soziale Lage, in der sich der einzelne Rezipient befindet. Wir neigen dazu, die Wirksamkeit derjenigen Formen der Macht zu unterschätzen, die der mit symbolischer Gewalt zusammenhängen, das heißt im Klartext, die kulturelle und sprachliche Natur sind. Und diese Zusammenhänge sind offensichtlich bedeutsam, ähnlich bedeutsam, so zumindest Bourdieu, wie die ökonomischen Zusammenhänge. So, es geht nicht allein um die Unterschätzung der Leistung der symbolischen Formen, sondern es geht um die Fehleinschätzung der Logik. Symbolischer Ordnung. Vorwurf, den ich sozusagen heute machen würde, das, was er als Habitus markiert und was er gleichsetzt mit bestimmten sozialen Lagen, also mit den unterschiedlichen Kapitalformen und der Gleichsetzung dieser Kapitalformen zusammenhängt, das wird von ihm als ein deterministisches System aufgebaut und das ist relativ simpel und ist überhaupt nicht in der Lage zu beschreiben, wie den Nutzen gegenwärtig verloren. Das heißt, es gibt nicht eindeutige sowas wie soziale Indizes oder ähnliches in der Art. So, die Leistung des Habitus ist die eines reinen Distinktionsmerkmals und nicht die einer Qualität, Kompetenz oder Leistung. Und der geht eigentlich davon aus, dass sozusagen das reflektierte ästhetische Urteil des Bürgertums, das bestimmte ökonomische Positionen voraussetzt, dass das zugleich reflektierter ist. Das heißt, das ästhetische Urteil ist in Anführungszeichen besser als das der sozialen Unterschichten und so weiter und so fort. Das bedeutet natürlich für ein Bildungssystem, wenn ich für eine soziale Karriere von jemandem sorgen möchte, dann muss ich sozusagen eben entsprechend am ästhetischen Urteil schrauben. Das ist eine relativ alte Strategie, die ist ziemlich bekannt, dass man so etwas versucht, sozusagen durch Bildung so etwas wie eine soziale Karriere zu implementieren oder zu machen. Jedes Sprachsystem ist immer ein Mittel des Ausdrucks, aber zugleich auch ein Mittel der Zensur. Paradoxerweise besteht eine Sprache immer aus jenen Dingen, die sie auszusprechen erlaubt, aber auch aus jenen, die auszusprechen und zu denken verbietet, die aber von anderen Sprachsystemen wiederum zugelassen werden. Also hier markiert ist sozusagen die Sprache immer zugleich sozusagen auch die Legitimität des Redens voraussetzt und dass die sozial mit dem sozialen Index versehen ist. Also so weit richtig, aber gleichzeitig muss man eben bedenken, wann diese Texte produziert worden sind, nämlich Mitte der 70er Jahre. Bourdieu ist so wirklich sozusagen eindeutig ein Kind zu seiner Zeit. Er arbeitet nämlich mit relativ einfachen Analogien, die zu dem Zeitpunkt en vogue waren. Also, der Reflex auf das Sprachsystem kommt nicht von ungefähr. Zeitgleich entstanden ist die Theorie der kommunikativen Kompetenz der Habermas, interview parallel dazu, und zeitgleich ist auch ein bestimmtes pädagogisches Konzept entstanden, nämlich die kompensatorische Erziehung, die im Wesentlichen auf Sprache reagiert und auf die Unterscheidung zwischen sozusagen unterschiedlichen Codes. Und in dem Moment, in dem ich sozusagen sozial aufsteigen möchte, dann muss ich sozusagen entsprechend eine bestimmte Sprachkompetenz entwickeln. Das Modell also der Kompetenz hängt damit relativ eng zusammen. Das ist ein Projekt sozusagen der 60er und 70er Jahre gewesen, das Bourdieu hier im Prinzip aufnimmt und das sozusagen die Basis seiner Gleichsetzung und Unterscheidung darstellt. Also ähnlich sozusagen, die Kapitaltheorie hat epistemologisch einen ähnlichen Status wie bei Habermas, die Theorie des kommunikativen Handelns, also einen integrativen Status. Und beides basiert letztlich auf einer bestimmten Idee von Sprache. Sprache als System wird hier zugrunde gelegt. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, man geht von einer relativ idealistischen Sprachauffassung aus. Der Habitus als ein verbindendes Schema, das sich gleichsam metaphorisch oder viral fortschreibt, sorgt dann für soziale Kohärenz und die Gleichförmigkeit von Ökonomie, Kultur und sozialen Systemen. Das heißt, der Habitus ist genau das Verbindungsglied, was sozusagen alle drei Systeme synchronisiert. Die Frage ist, wenn wir heute sozusagen einfach kein Habitus mehr finden, sind die Systeme nicht mehr synchronisiert? Wie verhalten die sich zueinander und wie geht man damit um? Auf dem Habitus lässt sich das Ganze zumindest nicht mehr einfach bringen. Die Hierarchie also wird durch Übertragung stabilisiert. Hierarchie sozusagen in allen diesen Systemen parallel gesehen und wird sozusagen zugleich homolog dargestellt. Das Entscheidende ist, dass sie auch notwendig ist. Das heißt also, sowohl Habermas als auch einige andere sind eben davon ausgegangen, dass eine bestimmte Sprachkompetenz auch adäquater ist. Sie ist besser. Das heißt, in Praxis sind damals, es gab eine Defizithypothese und eine Differenzhypothese. Die Defizithypothese sagt aus, dass die Sprache sozusagen in Unterschieden funktional inadäquat ist und nur die der der Mittelschichten oder so funktional adäquat ist. Die Differenzhypothese, die später entwickelt worden ist, und die Wattensbürger von den Juristen entwickelt worden ist, geht einfach davon aus, es handelt sich um unterschiedliche Sprachvarianten, aber logisch sind die gleich funktional. Ja, also die gehen davon aus, es gibt sind Differenzen bemerkbar, aber es gibt keine kognitiven Implikationen. Das heißt, es macht überhaupt keinen Sinn, jemanden, der einen, sagen wir mal, Slang spricht, sozusagen an den Habitus der Mittelschichten heranzuführen. Logisch Operation kann man sozusagen auf jedem Sprachniveau adäquat durchführen. Das hat beispielsweise darauf in den USA untersucht. Gut. So, im Prinzip muss man davon ausgehen, dass die Strukturhomologie, also die alle diese drei Bereiche gleichsetzt, letztlich sich an der theologisch interessierten Idealisierung verdankt. Nämlich, es geht um eine Komplexitätsreduktion. Was Bourdieu macht, er erklärt Gesellschaft extrem einfach. Das sind einfache binäre Oppositionen. Unser Problem ist, Gesellschaft ist inzwischen entschieden komplexer. Wir können mit Bourdieu reden, einfach nur mal sehr begrenzt weiterkommen. Einfache Gegensätze haben wir eben schon. Und es gibt so etwas wie eine universelle Kultiviertheit, das heißt, die gleichen Regeln gelten überall. Der Transfer des Habitus dann selbst auf die Nutzungsstile, das war die Ausgangslage, ist insofern problematisch. Eine metaphorische Beschreibung kann nicht zur Grundlage von Annahmen gemacht werden. Also wenn ich sozusagen von einem medialen Habitus rede und ich benutze das metaphorisch, dann kann ich daraus nichts ableiten. Ich kann keine Erkenntnis oder kann keine Erkenntnis produzieren oder die Erkenntnis, die ich dann angeblich produziere, ist letztlich unbegründet und daher keine Erkenntnis. Einfache Binärpositionen haben inzwischen eine entschieden zu geringe Beschreibungsleistung, also sozusagen Unterschicht oder Mittelschicht oder irgendetwas in der Art. Solche Differenzen sagen, besagen zu wenig, gerade wenn Sie die Nutzungsstile sich angucken, haben Sie gar nicht mehr so eine analytische Prinzipien, sondern das geht quer nach. Hat vielleicht eher was mit Altersgeneration zu tun und. Soziale Zuordnung von Mediennutzungsstilen funktioniert eben nicht so eindeutig, wie man das denkt. Wie man das beispielsweise am Sprachverhalten in den 60er und zu Beginn der 70er Jahre versucht hat, nachzuweisen. Und der Zusammenhang von Mediennutzungsstilen und kognitiver Leistung ist fraglich. Erinnert sich sozusagen an den einen Kommilitonen, sozusagen der 90er Jahre in der Vorlesung das Medium wechselt. Und trotzdem offensichtlich irgendwas mitgekriegt hat. Wann und wo, ist mir nicht klar, aber kann ich auch so nicht nachvollziehen. Aber offensichtlich ist das Ergebnis da gewesen. Oder so. Das heißt, ich kann sozusagen von den Mediennutzungsstilen nicht eindeutig auf die Leistung schließen. So, das Ganze ist aber natürlich reizvoll zu übertragen. Deswegen ist es auch attraktiv, gerade auch für pädagogische Überlegungen. Die Kategorie also von kulturellem Kapital und Habitus sind attraktiv. Erstens, die versorgen Kultur mit Bedeutung. Ja? Kultur hat eigentlich im Prinzip seit dem 18. Jahrhundert die Tendenz, sozusagen bestenfalls schlechtes Alibi zu sein und hinten runterzufallen oder so. Das an sich interessante Gesellschaft ist letztlich so etwas wie die ökonomische Entwicklung. Aber hier zieht Kultur also zumindest nominell gleich. Das sehen alle diejenigen gerne, die sich mit der verbreiteten Kultur zu tun haben. Also es geht hier um Werttransfer. Übertragung des Wertes, der im ökonomischen Bereich auftaucht, auf den Bereich des Kulturellen. Dieser Werttransfer ist aber nicht sozusagen legitim, weil er nur nominell oder metaphorisch nicht zu tun hat. Das Theoriedesign ist äußerst einfach und von daher natürlich attraktiv. Wenn ich mit ganz einfachen Unterscheidungen wie weit das werden kann, hilft das unser neuer Plan. Man hat das Gefühl, es könnte helfen. Es gibt einfache Erklärungsschemata, Analogien und Definitionen. Sowas ist eigentlich in der Regel zwar ein attraktives Angebot, aber nur im ersten Moment. Das heißt, wenn ich mit dem wirklich arbeiten will, dann kriege ich aber Schwierigkeiten. Und es annonciert Eingriffsmöglichkeiten. Also, die ganze kompensatorische Erziehung, das in den USA ein riesiges Programm, das sogenannte Head Start-Programm, das sich dem Sputnik-Schock verdankt. Also, die USA, nachdem die Russen den Sputnik ins All geschickt haben, also die ersten Satelliten ins All geschickt haben, gemerkt, dass offensichtlich sie bei ihrem Bildungssystem ein bisschen mal was tun müssten, um letztlich mithalten zu können. Und daraus wurden kompensatorische Erziehungsprogramme entwickelt, die im Wesentlichen sprachverwendet waren, die übrigens auch eine, so eine Art mediale Ausgründung haben. Sie alle kennen vermutlich die Sesamstraße, das Ergebnis dieses Projektes sozusagen. Sie übertragen allerdings medialen Bereich, mit dem man versucht, so etwas wie eine sprachliche Anpassung und Unterschichten herzustellen. So, es gibt dann klare Handlungsaktionen. Wenn ich mit so einfachen Unterscheidungen arbeite, dann weiß ich, was zu tun ist. Ich muss den Habitus der Mediennutzung von unteren sozialen Schichten eben entsprechend an die der Mittelschichten anpassen und dann vermute zu einem Aufstieg vermittelt durch Bildung. Bildung funktioniert dann analog zu ökonomischen Umverteilungsmodellen. Ja, das ist sozusagen im Prinzip dasselbe Interesse, was dahinter steht. Und das ist natürlich attraktiv. Ja, wenn ich sozusagen mit dem pädagogischen Eingriff mal sozial massiv drehen kann an der Schraube, und wir haben in der Bundesrepublik gehen wir ja immer noch davon aus, dass sozusagen die Gesellschaft sich offensichtlich immer mehr spreizt. Und wenn ich sozusagen, also das heißt, Armut und Reichtum auseinandergeht, und wenn ich daran etwas drehen kann, dadurch, dass ich bildungsmäßig aktiv werde, ist das natürlich enorm reizvoll und jedes Engagement wert. Die Frage ist, ob es funktioniert. So, Bildung also steht im Zusammenhang mit sozialem Ausgleich. Voraussetzung der ganzen Geschichte ist, ich muss akzeptieren, oder ich muss davon ausgehen, dass Ökonomie und Kultur und Soziales im Prinzip nach derselben Logik sind. Wenn ich das nicht akzeptiere, ist sofort ein Schluss mit der Übertragung. Und dann komme ich eher zu einer wesentlich deprimierenden und gleichzeitig auch vorsichtigeren Annahme. Ich muss mit Analogiekonstruktionen arbeiten, ohne dass mir irgendjemand etwas sagt. Und ich muss eine gewisse theoretische Unempfindlichkeit aufweisen. Das heißt also, es muss mir gewissermaßen egal sein, was ich da mache. Zumindest theoretisch, weil eigentlich ist Klassenübertragung relativ problematisch. So, in der Pädagogik gibt es sozusagen ein paar Ansätze, die genau darauf Bezug nehmen und sozusagen diese Offerte, die Bourdieu aufgestellt hat und eben richtig auf ein Ziel sozusagen in die Diskussion gebracht hat, sozusagen im Bereich der Medien zu übertragen. Mein Komma hat also den medialen Habitus als Modell entworfen und entwickelt und versuchte sozusagen als Erklärungsmodell für die geringe Schichtmobilität und den medialen Konservatismus des Bildungssystems. Er geht davon aus, der Habitus bewegt sich träge, deswegen muss für dominante pädagogische Anstrengung genutzt werden, um eine entsprechende Veränderung von Gesellschaft letztlich erreichen zu können. Er geht davon aus, dass sich weiter, ähnlich wie Bourdieu, davon aus, dass sich Kompetenzen hierarchisieren lassen. Also, dass man bestimmte Medienkompetenzen, entsprechende Unterscheidungen etabliert, die nicht nur willkürlich sind, sondern die sozusagen rationale und kognitive Effekte haben. Und er geht von der Analogie von Geschmack und Position im sozialen Raum aus, und irgendwann mit dem Prinzip von Bourdieu. So, die Trägheit also des Habitus ist als Motiv auf Notwendigkeit und Intensität des pädagogischen Intervention. Das heißt also, wenn der Habitus sich nur langsam entwickelt, wenn solche Mediennutzungsgewohnheiten, Mediennutzungsstile ziemlich verfestigt sind und man lange braucht, um da rauszukommen. Also es gibt Leute in anderen Generationen, die immer noch mit einem Füllfeder Halter rumrennen oder so, obwohl das sozusagen medial wirklich aus der Zeit gefallen ist. Da merkt man, wie träge solche Mediennutzungsgewohnheiten eigentlich im Prinzip sind. Er geht davon aus, dass es ein universelles, einheitliches Erklärungsmodell gibt, nämlich die Synthese von Objektivismus und Subjektivismus, die annonciert Bourdieu. Das ist eigentlich so die klassische Vorstellung der Universaltheorie. Hatte im Übrigen auch Spengler. Der hat genau diese Synthese versprochen und angedeutet nach dem Ersten Weltkrieg. Also es taucht immer mal wieder auf, aber eigentlich ist sie historisch aus der Zeit gefallen. Sie passt nämlich zu dem großen System, dem großen philosophischen System aus dem 19. Jahrhundert. Heute gehen wir eigentlich seit Lyotard nicht mehr davon aus, dass es ein universelles, einheitliches Erklärungsmodell für Gesellschaft, Kultur und so weiter gibt. Aber es ist natürlich enorm attraktiv, ja? Und macht den Reiz von eigentlich naturellen Ideologien aus, genau ein solches System zu liefern. Wir haben das in der Fortschreibung der Analogiebildung bei ihm auch zu tun, nämlich der Verkopplung der unterschiedlichen Räume oder Ökonomien. Ein Andocken der strukturellen Kopplung Luhmanns, also Komma versucht sozusagen Luhmann mit Bourdieu zusammenzudenken. Der Luhmann kann sich nicht wehren dagegen, Hier die Sache mit der strukturellen Kopplung ist so eine Geschichte, das ist mit einer der kompliziertesten Dinge und der unklarsten Dinge in der Systemtheorie. Das ist eigentlich sozusagen die Achillesferse also der Systemtheorie, wenn man es genau nimmt. Das sozusagen jetzt mit dem Habitus in Verbindung zu bringen, dürfte relativ schwierig sein. Und was Kummer dann eben auch noch macht, dass er transferiert das Habitus-Konzept auf Institutionen. Das heißt, es gibt für ihn einen Habitus der Schule, von Bildungsinstitutionen. Und das bedeutet, ich muss Schule zuvor erstmal personalisieren, um überhaupt den Habitus darauf applizieren zu können. Und die Frage ist, ob eine Institution wie eine Person funktioniert oder geht nicht. Das müsste eigentlich alles erstmal geklärt werden. Wird aber nicht geklärt. Das mit dem Bildungsbürgertum, Sie hatten im Prinzip schon. Politisch wird das Ganze so, dieses Habitus-Konzept sozusagen als Gegengift signalisiert gegen neoliberales Gedankengut, das rein ökonomische Interessen beherzigen würde. Politisch ist das sehr sympathisch. Die Frage ist, ob man das mit der theoretischen Grundlage machen kann. Geht letztlich alles darum aus, oder dreht sich immer das genau rum, dass es eine Gleichsetzung von medialen Habitus und kognitiven Leistungen gibt. Und das ist meines Erachtens außerordentlich fraglich. Er geht nämlich davon aus, dass sozusagen die Buchkultur, da gibt es sozusagen ganz, ganz alte, tradierte Quellen, dass die Buchkultur als Voraussetzung der adäquaten Teilnahme in einer komplexen, mediatisierten Gesellschaft ist. Immer noch gegenüber den gegenseitigen Menschen. Und da ist die Frage, ob man sich davon nicht wirklich verabschieden kann. Dass das wirklich so nötig ist, wo da der logisch notwendige Zusammenhang überhaupt ist. Das ist eine These, bleibt eine These, die aber durch nichts begründet und gewesen wird. Gut. Barberi hat ähnlich die These des medialen Habitus aufgestellt und sehr impliziert, versucht sozusagen Barthe und Bourdieu eng zu führen, also beide in Verbindung zueinander zu setzen. Ja, fast scheint es so, als würde er versuchen, Barthe durch Bourdieu zu retten, indem man sozusagen die Bourdieu unterfüttert wird. Und er geht nämlich davon aus, dass Sprache und Kompetenz als gemeinsam gehören. Und das ist zweifellos der Fall. Sie haben alle sozusagen, wie ich eben schon sagte, diese Sprache als Nukleus oder Überlegung. Das bedeutet auch, die Medienreflexion ist eigentlich letztlich nichts anderes als Sprachreflexion. Sprache ist sozusagen das zentrale Medium, um das es geht. Bourdieu sei auf die Soziolinguistik aufmerksam geworden, das ist auch vollkommen richtig. Das Problem ist nur, dass Bourdieu dem Habitus den Status einer generativen Grammatik zuspricht. Das ist relativ problematisch, weil es sich um ein abstraktes System handelt und nicht um sozusagen eine Anwendung eines Systems. Habitus wäre eigentlich viel eher performativ auszuwählen und nicht in einer Syntax im weitesten Sinne, im Chomsky-ischen Sinne, zu vergleichen. Es gibt dann sowas wie eine Klassenspezifik medialer Kompetenz. Und das ist eben, wie gesagt, relativ attraktiv, aber es lässt sich nicht eindeutig nachweisen. Und wir finden da auch die Analogie von Zeichenzirkulation und ökonomischer Zirkulation, die von Feld und Klasse zum Beispiel. Das sind alles Analogiesätzungen, die so nicht funktionieren. Nehmen Sie den Begriff des Feldes. Ein Feld beschreibt mehr oder minder kontinuer unterschiedlicher Intensität, aber keine diskreten Unterscheidungen. Die Klasse ist eine diskrete Unterscheidung. Und allein solche Entsprechungen oder solche Dinge, die wir parallel gesetzt haben, oder gleichgesetzt haben, machen Dinge schwierig. Dann kommt am Ende sozusagen eine Art Metaphorologie. Barberi macht zu Recht darauf aufmerksam, dass im Prinzip wir es bei Bourdieu mit so einer industrialisierten Terminologie zu tun haben, also mit sehr viele Metaphern zum Bereich der Industrie, wenn die auf den Bereich der Bildung und der Kultur an. Aber eine Metaphorologie ist eben auch als Theorie problematisch. Die Frage ist eben, was wird nach übertragen? Metaphorologie ist nichts anderes sozusagen als Analogieschlüsse in Permanenz. Und das ist relativ, relativ problematisch. Schwierig wird vor allen Dingen, und das fällt eigentlich auf, dass Bourdieu mit einem Medienbegriff umgeht, mit dem wir heute eigentlich gar nichts mehr zu tun haben, nämlich er benutzt einen philosophischen Medienbegriff. Allenfalls die Sprache taucht als Medium auf. Ansonsten handelt es sich um abstrakte Relationen. Es geht nicht um konkrete Massenmedien oder irgendetwas in der Art, was wir sozusagen als einfache Medienwissenschaftler uns angucken. Gut, zweimal derselbe Fehler. Darauf habe ich im Prinzip schon verwiesen. Nach einem halben Jahrhundert kann man auf ein schwaches Gedächtnis vertrauen dürfen. Das heißt also, wir haben es sozusagen mit denselben pädagogischen Reaktionen zu tun. Einmal auf den Sputnik-Schock, ich habe gesagt, kompensatorische Erziehungsmodelle. Und wir gehen jetzt davon aus, das war ein medialer Habitus, mit ähnlichen kompensatorischen Maßnahmen, nämlich mit kompetenzerweiternden, in Anführungszeichen, Maßnahmen reagieren können. Und die Frage ist sozusagen, das hat, die kompensatorische Erziehung hat nachweislich nicht funktioniert. Das wissen wir. Unendlich viel Kohle systematisch in den Sand gesetzt worden. Es hat, können wir problemlos nachlesen, es hat nicht funktioniert. Die Frage ist, sagen wir dieselbe Falle nochmal weiter. Ja, also es ist mit derselben Intention gemacht worden, also sozusagen die Interschichtenmobilität oder Intergenerationenmobilität zu erhöhen, das ist sozusagen ein pädagogisches Ziel, aber es hat historisch einmalig funktioniert. Mit denselben Parametern, mit denselben theoretischen Entwicklungen. Deswegen ist sozusagen die Frage, ob man den Habitus, das Habituskonzept anwendet oder nicht, eben nicht trivial, weil das sozusagen auch bestimmte pädagogische Implikationen hat. Denn dann fange ich mal an, von einer Art idealisierten Medienkompetenz auszugehen, die dann zu unterrichten, Medienrahmenpläne, schulische Rahmenpläne danach aufzubauen und so weiter und so fort. Und das ist relativ schwierig. Das hat man im Prinzip schon. So, die beiden Herren, die hier auftauchen, werden von, der erste wird zumindest von Bourdieu zitiert, der zweite, dazu kommt das zweite Komma mit in die Debatte gemacht, also der oberste Kassierer, der obere ist Luhmann. Die haben eins gemeinsam, die halten nicht viel von Analogieschlüssen, wie wir es jetzt erlebt haben. Die gehen davon aus, ein funktionaler Äquivalent. Das heißt also unterschiedliche Handlungsweisen, unterschiedliche Systeme, unterschiedliche symbolische Formen lösen vergleichbare Probleme unterschiedlich. Aber die Probleme sind vergleichbar und das heißt, im Endeffekt steht so etwas wie funktionale Äquivalenz. Auch bei Luhmann taucht der funktionale Äquivalenz auf, nämlich indem er sozusagen Systeme zwar unterschiedlich reagieren, mit unterschiedlichen Leiden unterscheidet, aber sein so etwas wie eine funktionale Äquivalenz aufweisen. Es gibt sowas wie eine Arbitrarität von Zeichen, Symbolen und Schemata. Und das heißt also, es gibt keine Notwendigkeit, ein bestimmtes Schema zu benutzen. Und das ist für mich ein relativ zentraler Punkt. Mediennutzungsstile sind nicht, verfügen nicht über irgendeine Form der Notwendigkeit. Also sie verfügen nicht über eine bessere kognitive Leistung, eine bessere ästhetische Qualität oder sonst etwas, sondern im Prinzip jede Ästhetik lässt sich sozusagen mit jedem Medien-Nutzungsstil beschreiben, erfahren, wahrnehmen und so weiter und so fort. Und das würde bedeuten, ich schätze Nutzungsstile überhaupt ganz anders viel. Nutzungsstile sind Distinktionsinstrumente, das heißt unterschiedliche Nutzungsstile kann ich sozusagen sozialen Schichten zuweisen, bei bestimmten sozialen Schichten, bei bestimmten Präferenzen und so weiter. Aber das heißt nicht, dass ich sozusagen dem auch entsprechende kognitive Leistungen eindeutig zuordnen kann und zu entsprechenden Konsequenzen kommen muss, nämlich diese Mediennutzungsstile in irgendeiner Weise ändern zu müssen, daran rumschrauben zu müssen und so weiter und so fort. Es gibt ein Interesse an Distinktion, soziale Unterscheidung, kulturelle Unterscheidung und so weiter. Und Medien sind eine wunderbare Matrix, die man dafür nutzen kann. Aber die entspricht keine Notwendigkeit. Ähnlich wie ich vorhin gesagt habe, die Unterscheidung im Mediensystem nach der Digitalisierung sind ästhetischer Natur, sie sind Wahlunterscheidungen, sie sind nicht mehr notwendige, technisch konditionierte Unterscheidungen. Es gibt sozusagen keine unterschiedliche Leistung unterschiedlicher Systeme. Da kann ich sagen, sozusagen diese Medienvernutzung ist besser als die andere. Konsequenzen sind also im Prinzip, es geht gegen ein normatives Bilder- und Mediensystem. Denn die Idee dysfunktionaler Mediennutzungsstile ist im Prinzip normativ. Das heißt, wir gehen, stellen die Leute anders auf Basis der digitalen Veränderung im Mediensystem. Letztlich bleibt aber die Grundidee, die dahinter steht, bestimmte Nutzungsstile werden präferiert, werden vom Bildungssystem getragen, proliferiert und so weiter und so fort. Und sie dienen dann zur Identifikation eines bestimmten Bildungsgangs nach und nach. Letztlich ist sowas nicht notwendig und man sollte da wesentlich liberaler mit agieren. Die normative Ächtung von einzelnen Medien, spezifischen Mediennutzungsstilen, macht strukturell überhaupt keinen Sinn. Und sie taucht immer noch auf, und das muss nicht das Handyverbot sein, aber das kann auch sozusagen durchaus sein, dass man bestimmte Formate, bestimmte Rezeptionsweisen und so weiter negativ bewertet. Stattdessen würde ich dazu votieren, eine Komplettierung von beobachtbaren Stilen zu versuchen, also so eine Art Konzept eines komplementären Kompetenzerwerbs. Das heißt also, ich würde zunächst mal immer davon ausgehen, zu beobachten, was überhaupt passiert. Inzwischen ist es bei der Gruppe der Studierenden, die ja ökonomisch noch vergleichsweise umgehen sind, schon extrem unterschiedliches Verhalten zu beobachten. Und da stellt sich eben die Frage, soll ich irgendjemandem sagen, mein Verhalten ist nicht adäquat, das bringt nichts oder so. Wenn ich das noch nicht einmal nachweisen kann, dass ich einen entsprechenden Effekt dann damit erziele, sondern die Frage ist, führe ich nicht erstens sozusagen eine Art Bewusstsein über Mediennutzungsstile rein, indem ich sie öffentlich mache und sie thematisiere, und zweitens zeige ich nicht sozusagen ein Set von Möglichkeiten, eine Art Werkzeugkasten, aus dem sich jeder bedienen kann, ganz nach seinem Gusto, seinem Stil, seinem Interesse und so weiter und so fort, ohne da irgendwie eine Form der Abwertung zu machen. Informationen also über soziokulturelle Kultierung von Stilen. Also wie gesagt, Mediennutzungsstile sind aus meiner Sicht arbiträr. Das heißt, es gibt sozusagen keine inhärente Notwendigkeit, von der ich auf irgendwelche kognitiven Folgen stoßen kann. Und insofern sind sie, wenn sie sozial kodiert werden, sind sie willkürlich kodiert. Und allein das zeigt schon, das ist schon eine Einsicht, die für den Mediennutzer nicht ganz unwichtig ist. Und eine Einsicht in die funktionalen Äquivalenzen von Schemata, was Cassirer sozusagen in seiner Theorie der symbolischen Form deutlich gemacht hat, ne? Also sozusagen funktionale Äquivalenz unterschiedlicher symbolischer Formen, ist da in dem Sinne durchaus hilfreich, das auch so ein bisschen theoretisch zu unterfüttern. Ja, interessant wird es beim Transfer zwischen Stilen, bei der uneigentlichen Einnahme von Rezeptionshaltungen, Nutzungsstilen und ähnlichen Dingen mehr. Und das alles sind sehr mobile Formen, sie sind also nicht habitualisiert, sondern die sind sozusagen stilisiert, in dem Sinne, dass es um Wahlmöglichkeiten geht und darum, diese eben offen zu halten. Es geht also um reflexive Mediennutzungsstile. Also die Übernahme von anderen Nutzungsstilen im Sinne einer Rollenübernahme, also dass man sich genau überlegt, ich kann uneigentlich sprechen und ich kann uneigentlich Medien nutzen, wie das vielleicht, das mir gehört, was meine Kinder tun oder sonst irgendjemand tut. Und einfach mal ausprobieren, was dabei rumkommt und wie Welt dann für mich erscheint und welche Effekte das Ganze hat. Gut, soweit erstmal von meiner Seite. Vielen Dank. Wenn Sie Fragen haben, fragen.